Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder da bist und dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Heute bin ich nicht alleine im Podcast und ich hoffe, ihr hört mein Grinsen bei diesem Intro ein bisschen raus. Ich habe nämlich heute die wundervolle Elena bei mir im Podcast eingeladen auf ein Podcast-Interview und das ist ihr allererstes Podcast-Interview, also das ist eine absolute Premiere da heute. Und die Elena heißt auf Instagram Body-Based Coaching und die Elena beschäftigt sich unglaublich viel mit somatischem Coaching, mit Körperarbeit, Nervensystemregulation, aber eben auf der Körperebene beziehungsweise mit einbezogen vom Körper. Und ihre Beschreibung sagt es eh schon so schön, Traumata und innere Themen durch Körperarbeit lösen. Und wir sprechen heute genau über das, über diese Körperarbeit und wie du mehr in dieses körperliche Spüren reinkommen kannst. Ich freue mich so sehr über diese Podcast-Folge und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß bei diesem Podcast-Interview. Natürlich ist alles in den Shownotes verlinkt von der Elena, alle Links, die es braucht von ihr, die Instagram-Seite. Folg ihr super, super, super gerne. Du wirst sehr, sehr viel Mehrwert von ihr bekommen und auch in dieser Podcast-Folge wirst du sehr viel Mehrwert mitbekommen. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören und ganz, ganz viel Wissen. Ja, hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Hallo, Elena, an dich nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist bei mir im Podcast und dass ich dich heute ja zum allerersten Mal interviewen darf. Du bist im allerersten Podcast überhaupt hier zu finden. Ich freue mich riesig über diese Ehre. Elena, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst. What are you doing?
Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du mich da so ein bisschen aus dem Schneckenhaus gekitzelt hast und gedacht hast, hey, die Elena muss jetzt mal eine Podcast-Folge aufnehmen, vor der ich mich so ein bisschen gedrückt habe, weil das bis jetzt nicht so mein Format war. Aber ich freue mich riesig, mit dir heute so ein bisschen über alles Mögliche zu sprechen, was uns in den Sinn kommt. Also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin vor allem Körpertherapeutin, vor allem online tätig mittlerweile, nachdem ich lange gedacht habe, ich werde Ärztin und das auch fast bis zu Ende studiert habe und auf dem Weg aber ziemlich doll und auch ziemlich laut über meinen Körper gemerkt habe, nein, ich werde keine Ärztin und nein, das ist nicht der richtige Weg für mich. Und dann über viele Umwege tatsächlich dann doch dieses Berufsfeld der Körpertherapie entdeckt habe. Ich habe es eben schon mal kurz zu dir gesagt. Das ist, glaube ich, kein Berufsbild, das man so in der Schule für sich entdeckt, was eigentlich schade ist. Und ich würde mich freuen, wenn das irgendwie mehr und mehr auch im Bewusstsein ankommt, dass es das Berufsfeld gibt. Und ich bin dann eben auf Umwege zu diesem Thema gekommen, durfte über ein Jahr lang bei einem Körpertherapeuten in die Lehre gehen und durfte unfassbar viel lernen. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, wenn ich an diese Zeit zurückdenke und habe danach erstmal viel in Präsenz gearbeitet, auch vermischt mit Yoga-Elementen und viel in Gruppen, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mehr und mehr auch online zu arbeiten, um diese Nachricht irgendwie auch mehr in die Welt zu tragen. Und da haben wir uns dann über Instagram auch kennengelernt und da findet irgendwie auch noch mal viel mehr Vernetzung zu diesem Thema Nervensystemregulation, Körperarbeit, Emotionsarbeit und zu all diesen wichtigen Dingen gerade statt, die irgendwie mehr und mehr gerade im Bewusstsein der Menschen ankommen. Ja.
Ja. Oh ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und ich finde es auch, ich finde es richtig schön, dass dieses Thema immer mehr, ja, Hype bekommt, unter Anführungszeichen, weil ich wirklich selber auch, wir gehen da eh dann noch tiefer rein, aber ich glaube, wir kommen alle irgendwann an den Punkt, wo wir merken so, okay, all dieses Kognitive ist zwar schön und ich weiß genug und ich kann mir genug erklären, aber irgendwie passiert dann halt weiter trotzdem nichts.
Ja.
Elena, was kann ich mir unter Körpertherapie vorstellen? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mir vorstellen, es bedeutet Bewegung, okay. Aber was bedeutet nochmal Körpertherapie? Was machst du, wenn jemand zu dir kommt?
Also erstmal gibt es ja ganz viele verschiedene Körpertherapieformen. Ich hatte das Glück, in dieser Ausbildung verschiedene kennenzulernen. Was es erstmal sagt, ist, dass wir weniger über rationales Denken und weniger zum Beispiel über Gespräch, wie es in der Gesprächstherapie stattfindet, oder über Verhaltensmodifikation über den Körper arbeiten. Das heißt, dass wir in einer Sitzung zusammen zum Beispiel tatsächlich über Bewegung und Atmung bestimmte Gefühle, bestimmte Sinnesempfindungen verarbeiten, nach oben holen Oft gestalte ich meine Arbeit so, dass wir zusammen eine Reise durchgehen, dass wir entweder etwas, was du erlebt hast, sei es ein Unfall, irgendwas, was für dich auch potenziell schlimm oder sogar traumatisch war, zu verarbeiten oder zu erleben, anders nochmal wahrzunehmen. Oder aber wir holen ein Gefühl, etwas, was dir sonst fehlt, mal über den Körper nach oben. Sonst ist es oft schwierig, über den präfrontalen Kortex, über unser Denken an Gefühle, an Empfindungen ranzukommen, weil unser limbisches System nicht ganz so stark auf Gedanken reagiert, wie es aber über das somatische Nervensystem, über Empfindungen und Emotionen reagieren könnte, wenn wir eben Atmung und Bewegung mit dazu nehmen. Das heißt nicht, dass ich gar keine Visualisierungen oder gar keine Gespräche nutze, sondern es geht eher darum, dann diese Elemente zusammenzubringen, den Körper eben mehr mit in Therapie mit einzubeziehen. Ja.
Wow, super, super spannend. Das ist richtig spannend. Also wie soll ich sagen, Bewegungen in dem Sinne, dass du dann einfach intuitiv die Leute sich bewegen lässt, oder ist es dann auch geführt?
Sowohl als auch. Also es gibt durchaus intuitive Elemente. Tatsächlich nutze ich das am Anfang für Menschen, die wenig Kontakt mit Körperarbeit hatten, nicht, weil sich intuitiv zu bewegen ist oft erstmal überfordernd. Was mache ich jetzt? Ich bin so viel in meinem Kopf. Ich fühle meinen Körper. Ich weiß gar nicht, was ich intuitiv machen wollen würde. Das heißt, wir fangen oft erstmal mit etwas Geführtem an. Das ist zum Beispiel sowas wie, ich bringe Bewegung ins Gesicht oder ich halte mal eine sehr starre Position. Vielleicht, um mal so ein Beispiel zu nennen, eine Bewegung, die ich viel nutze, ist mal, sich nach etwas auszustrecken. Es ist so eine sehr simple Bewegung von, ich strecke mich nach oben aus, oft vielleicht sogar im Knien oder im Sitzen nach etwas oder nach jemandem, was größer, das größer ist als ich. In diesem Ausstrecken nutzen wir ganz viele Muskelgruppen, die auch einfach so ein somatisches Gefühl nach oben bringen von, vielleicht war ich 5, vielleicht war ich 6, als ich mich nach Mama, nach Papa ausgestreckt habe. Und so nutzen wir eben auch den Körper, um nochmal an so eine alte Geschichte ranzukommen. Manchmal eben ganz simple Haltungen, wie ich strecke mich aus oder ich schiebe etwas weg. Es gibt so unfassbar spannende Studien zu Muskelgruppen und was sie eben für Emotionen und Erinnerungen nach oben bringen können, um da nochmal eine andere Anknüpfung zu finden, als die Worte oder das Erzählen alleine manchmal können.
Ja. Wow. Das ist so spannend. Richtig, richtig cool. Vor allem finde ich super schön, dass wir auch nochmal in dieser Podcast-Folge dieses, so wie du sagst, Bewusstsein für genau diese Körpertherapie und dieses Berufsfeld erweitern, weil ich wusste das ja selbst nicht. Also natürlich kennt man so Sachen wie, okay, Yoga oder Pilates oder Tanzen gehen, und man weiß, okay, Bewegung tut mir gut. Genau. Aber das Bewusstsein, das wirklich die Faszien, die Muskelgruppen Emotionen speichern können, dass da sehr, sehr viel Trauma vor allem auch in den Faszien sitzen kann. Ich glaube, das wissen viele noch nicht. Weißt genau. du? Und das war auch dieser, weil du vorhin gesagt hast, dein Körper hat dir irgendwann gezeigt, ey, nein, das ist nicht mein Weg, da soll es nicht hingehen und es bringt nicht mehr alles zu wissen, sondern ich muss den Körper mit einbeziehen. Ich verstehe total gut, was du meinst. Weil letztes Jahr, kurzer Exkurs auf meine Geschichte, aber damit wir da einen Faden haben. Ich war letztes Jahr 2023 am Frankfurter Flughafen und habe eine total im Nachhinein banale Nachricht erfahren, aber in dem Moment war sie total schrecklich für mich. Und mein ganzer Körper hat sich zusammengezogen und ich hatte zum allerersten Mal wirklich eine intensive Panikattacke in dem Sinne, also wirklich ein Erstarren halt einfach, gell? Und in dem Moment dachte ich weiß noch ganz genau, dass ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Ich weiß doch, dass das jetzt nicht schlimm ist. Und ich weiß doch, dass ich Lösungen finde. Und ich weiß auch sogar, warum es mich gerade so triggert. Warum passiert das jetzt trotzdem mit meinem Körper? Und das war so der Startschuss, dass ich mich wirklich damit beschäftigen anfangen habe von, hey, was ist eigentlich unser Nervensystem? Was wird gespeichert in unseren Muskelgruppen? Was wird gespeichert in unserem Körper, wo ich kognitiv gar nicht hinkomme? Und dadurch bin ich auch auf dein Profil gekommen, weil du die Erste warst, die dann wirklich so gezeigt hat, hey, du musst unter Anführungszeichen oder es wird irgendwann an der Zeit, einen Körper mit einzubauen in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, die nur auf der kognitiven Ebene stattfindet. Wie war das bei dir?
Erstmal vielen Dank, dass du das teilen mochtest. Ich finde, das sind halt irgendwie auch immer so sensible Momente. Und ich kann das so nachvollziehen von ich als starke Frau, wo ich alles im Griff habe und irgendwie einen Schritt nach dem anderen gerade irgendwie meistere und dann kommt mein Körper und macht mir so einen Strich durch die Rechnung oder macht mich so verletzlich in so einem Moment, wo ich eigentlich selbst ja jetzt immer noch kognitiv alles unter Kontrolle habe. Ich weiß, es ist nicht schlimm, ich kriege das wieder irgendwie hin. Und trotzdem reagiert der Körper dann manchmal und man verliert diese Kontrolle mal. Es ist erstmal unfassbar beängstigend. Ich kann das natürlich nachvollziehen, ja. Also ich habe mit 14, mit 15 angefangen, erste Panikattacken zu haben. Konnte lange schlecht durchschlafen, hatte regelmäßig das Gefühl, ich habe irgendwie Herzrhythmusstörungen. War ganz lange in diesem Modus von ich muss funktionieren und habe das auch lange nicht als irgendwie krankhaft oder schlimm wahrgenommen. Ich dachte, es ist halt so, ich muss eben weitermachen. Ist nicht so schlimm, das kriege ich schon irgendwann wieder hin. Ich war auch beim Arzt, habe dann EKG machen lassen und mein Herz checken lassen. Es war alles immer in Ordnung. Und ich habe dann eben weitergemacht. Habe dann angefangen zu studieren und 5, 7 Mal die Woche Sport zu machen und meine Ernährung perfekt zu tracken und eben alles weiter hinzukriegen und weiter an diesem perfektionistischen Denken zu bleiben. Und ich muss Einsen im Medizinstudium schreiben, ne? Und man kennt's, bis mein Körper eben mehr und mehr Funktionen quasi auch einfach eingestellt hat. Also ich konnte nicht schlafen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte nicht gut denken. Ich hatte Verdauungsprobleme, Haut war schwierig, meine Haare sind mir ausgefallen, meine Periode hatte ich seit Jahren nicht mehr. Und irgendwann war es dann so, dass ich wirklich quasi nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte, weil ich war so erschöpft. Ich war eigentlich in einer depressiven Episode. Ich bin dann irgendwann nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich da so ein bisschen das Vertrauen verloren hatte über die Jahre von, ja, es ist ja alles in Ordnung, es ist nichts Schlimmes, mach einfach weiter. Und da durfte ich dann eben anfangen, mich ein bisschen mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Erst mit so einem Gefühl von Frust. Warum funktioniert er nicht so, wie ich das eigentlich will? Und dann eben irgendwann auch, Gott sei Dank, wieder liebevoller mit so einem A, eigentlich ziemlich gut, dass mein Körper da eine Reißleine gezogen hat, wo ich es nicht konnte. Und da fing halt eben mein Weg an, dass ich mich mehr mit alternativen Methoden auseinandergesetzt habe, dass ich da den Körpertherapeuten kennengelernt habe, dass ich sowas wie Yoga gemacht habe, wo ich erstmal dann die Augen verdreht habe und ja, dann mache ich eben so ein bisschen Körperverrenkungen und dann EEG. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich mit diesem ganzen Thema warm geworden bin.
es dauert dann ja auch. Wir sind ja alle, also generell prinzipiell sind wir ja darauf ausgelegt, immer kognitive Lösungen zu finden, Lösungen im Kopf, Strategien. Okay, was ist der nächste Plan? Wie ist der nächste Step? Etc. Und wenn dann halt sowas kommt wie, es darf einfach sein, unter Anführungszeichen, und du brauchst nur deinen Körper und nicht ein volles Bücherregal. Dann steht man am Anfang da und denkt sich so, okay, alles klar, so passt. Ich habe jetzt da an meinen Traumata 7 Jahre gearbeitet, kognitiv, und du wirst mir sagen, ich muss mich jetzt nur kurz bewegen. So.
Genau,
Ja,
weil
das
das
ist am
natürlich
Anfang
auch,
spannend.
entschuldige.
Alles gut, alles gut. Weil das natürlich auch, was solltest du sagen?
Weil man natürlich auch so eine Identität einfach aufgebaut hat. Dieses, ich bin eben die, die alles perfekt macht, die alles verstanden hat. Und da hängt so unfassbar viel dran. Und dann ja auf diesem Weg auch zu verändern, wie man Dinge macht. Und dieses, es darf irgendwie plötzlich leicht sein oder es muss sogar leicht sein, damit sich was verändern kann. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste von allem, da so eine Veränderung zu schaffen, was auch die eigene Identität angeht.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe zwei Fragen. Ich überlege mir gerade, welche ich als erstes stelle. Ich glaube, ich geh noch mal kurz darauf ein, weil du vorhin gesagt hast, so entweder ist es vielleicht die Bewegung nach dem Ausstrecken der Mama oder wirklich auch dieses Wegschieben. Glaubst du, dass immer etwas in der Vergangenheit liegen muss? Also glaubst du, dass das wirklich immer etwas, glaubst du, dass jedes körperliche Hindernis etwas damit zu tun hat, dass ich in die Vergangenheit gehen muss und mir das Vergangene anschauen muss?
Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt relativ häufig irgendwelche Verknüpfungen zur Vergangenheit, aber ich muss erstens nicht verstehen, was es war und ich muss es mir auch nicht unbedingt anschauen, weil das ist oft eher das Problem, dass wir über die Gedankenschleifen auch eigentlich immer wieder dieselbe körperliche Reaktion hervorrufen. Es geht eher darum, mal das zu beenden, was damals nicht ging, um das vielleicht auch nochmal, ich liebe Beispiele, weil ich finde, man kann immer so abgedroschen irgendwas sagen.
Ja.
Also zum Beispiel von, ich hatte das Gefühl, ich kann als Kind nie Nein sagen. Und ich wollte vielleicht mal meine Mama irgendwie wegstoßen, weil sie mir Sachen angezogen hat, die ich nicht haben wollte oder mich zu eng irgendwas zugeschnürt hat. Und ich konnte nie diese Grenze wahren. Dann muss ich nicht unbedingt verstehen, was da vielleicht in der Vergangenheit war. Aber dieser Impuls von, ich will etwas wegdrücken und etwas wegschieben, der sitzt einfach muskulär oft noch im Körper, weil Unterdrückung hat immer was mit Anspannung zu tun. Wenn ich einer Handlung nicht nachgeben kann, muss ich meine Muskeln anspannen, um sie zu unterdrücken. Und je öfter ich diese Unterdrückung habe und diesen Muskel eben in so einer chronischen Anspannung halte, um etwas nicht zu tun, desto mehr entwickelt sich eben ein Muster. Und da kann dann eben wichtig sein, diesen Impuls mal auszuleben. Jetzt in diesem Beispiel mal jemanden wegzustoßen. Vielleicht sogar nicht mal jemanden, sondern nur die Luft wegzustoßen, mal in diese Bewegung hineinzufinden und etwas zu Ende zu bringen, was vielleicht früher nicht zu Ende gebracht werden konnte. Gibt das
Ich habe
Sinn?
auch, ja, voll, voll. Vor allem, weil ich finde, dass wir ganz, ganz, also wenn wir beginnen, uns da mal ein bisschen reinzuwagen und auf unseren Körper zu hören, dann, so erging es halt mir, ich habe ganz intuitiv begonnen, Bewegung, ich habe gespürt, so, ich will das jetzt machen. Es waren zum Beispiel so kindliche Bewegungen von, ich wollte einfach nur mit dem Fuß in den Boden stampfen, weil ich mich über etwas geärgert habe. Und das habe ich mir als Erwachsene nie erlaubt, weil ich mir immer gedacht habe, das ist mir wieder bei dem Thema, ich kann nicht jetzt als Erwachsene wie ein kleines Kind in den Boden treten, so reiß dich zusammen und mach weiter, so, weißt du? Aber sich einfach mal zu erlauben, den Impuls nachzugeben, in den Boden zu stampfen und etwas blöd zu finden, wie ein Kind, tut so gut. Ich finde, es tut so gut, oder diesen Impulsen auch nachzugeben, ja.
Man hat direkt wie so ein Befreiungsgefühl oft. Es ist manchmal, also je bewusster man wird, desto mehr merkt man, oh, es kribbelt irgendwie in meinem Körper. Das wird irgendwie auch was freigesetzt. Stressreaktionen werden wieder abgebaut. Sei es mal auf den Boden zu stampfen, sei es auch irgendwie, manchmal will man ja schreien. Und als Erwachsene werden wir besser und besser eben angepasst zu sein und solche Impulse zu unterdrücken. Und ich glaube, es braucht es auch ein Stück weit, um eben gesellschaftsfähig zu sein. Und gleichzeitig sind wir so perfekt darin geworden, dass wir zu viel zurückhalten, wo es eigentlich Momente gäbe, wo ich mal ins Kissen schreien kann, wo ich einfach mal aufstampfen kann, wo ich dieses kindliche in Anführungsstrichen oder vielleicht auch menschliche mal nach draußen geben könnte.
Total, total. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich muss da ganz viel an meine Tochter denken, weil die mir mit ihrem Verhalten total auch den Raum gibt, mich so verhalten zu dürfen. Es ist voll spannend, auch mal herzugehen und zu sagen, hey, sie schreit, weil sie sich so ärgert über etwas. Eigentlich ist das total natürlich. Eigentlich muss man das jetzt nicht unbedingt abtrainieren oder ihr in dem Moment sagen, so, hey, du musst dich so und so verhalten, sondern das ist ein natürlicher Impuls, wenn ich mich über etwas ärgere, das rauszulassen und da auch wieder zurückzukehren, ist super, super, super spannend. Elena, ich glaube, es gibt viele, die Angst davor haben. Die Angst davor haben vor diesem, ey, ich spüre jetzt so intensiv was, wenn ich jetzt dann auch noch beginne, dann noch mehr meinen Körper reinzuspüren, was passiert dann mit mir? Was würdest du solchen Leuten empfehlen? Was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, okay, es fällt mir schwer, da reinzutauchen, weil ich habe Angst vor der Reaktion meines Körpers?
Mach es nicht alleine. Also, ne, es ist schon auch berechtigt. Wir haben selten gelernt zu fühlen. Und irgendwann haben wir eine Angst vor unseren eigenen Emotionen und Reaktionen, weil oft so ein Gefühl entsteht, dass in mir ist größer als ich selbst. Auch wenn das am Ende nicht so ist, weil das, was in dir ist, ist schon in dir. Das kann nicht größer sein als du. Aber trotzdem, mach es nicht alleine das erste Mal. Es gibt ganz großartige Techniken, auch eben zum Beispiel zu pendeln von, ich fühle in die Emotion und habe aber vielleicht mein Haustier neben mir oder einen Partner neben mir, dessen Hand ich halten kann oder wo ich übers Fell streicheln kann, um mal so ein bisschen reinzufühlen, wie den Fuß ins Wasser zu halten für 10 Sekunden, 20 Sekunden und dann aber wieder mich in der äußeren Realität über etwas anderes zu verankern, also über einen anderen Menschen, über ein Haustier. Vielleicht auch habe ich einen Knetball oder irgendwas, um mich dann wieder so ein bisschen nach außen zu holen. Aber am Ende, mach es mit jemandem zusammen. Das muss nicht unbedingt professionelle Unterstützung sein. Das kann professionelle Unterstützung sein, aber es kann auch eine Freundin sein. Wir sind Herdentiere. Und das erste, mit das wichtigste Prinzip für unser Nervensystem ist die Orientierung am anderen. Und wir finden ganz viel Stabilität und Sicherheit in anderen Menschen um uns herum. Und wenn du jemanden neben dir hast, der ist ruhig und entspannt und dem vertraust du, dann ist das die halbe Miete von, okay, ich fühle mal rein und da ist jemand bei mir, dass wenn irgendwas passiert, der holt mich zurück, der nimmt mich in den Arm. Ich bin nicht alleine mit dem, was da in mir vorgeht. Ja.
Wunderschön.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, dass auch so, das braucht halt einfach wahrscheinlich Übung und sehr viele Baby-Steps und kleine Schritte machen, da reinzufühlen und nicht jetzt das große Ganze gleich so vor sich zu sehen. Aber ich finde es richtig cool, was du gesagt hast mit dem, dass es in dir ist, ist ja in dir und deshalb kann es eigentlich gar nicht größer sein als du. Hat sich gerade für mich komplett in mein Gehirn, weißt du, es gibt so Core-Momente irgendwie, die sich ins Hirn so, ups, okay, das ist jetzt da, das ist gespeichert. Genau das habe ich jetzt auch gespürt, weil es verbildlich zu sehen richtig, richtig cool ist. So, ich stelle mich hier hin und das ist in mir und es ist nicht größer als ich, sondern es ist in
Absolut.
mir.
Und das ist auch, also es ist oft, es ist eher der Kopf, die Vorstellung, ich habe eine Erwartungsangst vor dieser Emotion. Es ist immer in der Regel der Kopf, der etwas größer macht, als es wirklich ist. Dadurch, dass wir es immer wieder hochholen, dass wir immer wieder drüber nachdenken, die Empfindung an sich kannst du halten. Und trotzdem bin ich nicht der Meinung, man sollte sich einfach reinstürzen und eben diesen Gedanken und den Kopf so übergehen, weil diese Erwartungsangst ist schon ziemlich mächtig. Und deswegen können trotzdem ja Panikattacken wirklich furchtbar sein, weil die Empfindung an sich ist vielleicht in Ordnung, aber der Kopf und die Amygdala, unser Emotionszentrum, die da überreagiert, die ist schon ziemlich mächtig. Und je öfter ich aber die Erfahrung mache, positive Erfahrung mache, dass ich etwas fühlen kann, dass ich etwas halten kann, desto kleiner wird diese Erwartungsangst und irgendwann habe ich keine Angst mehr vor mir selbst oder vor dem, was da in mir vorgeht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was uns so passieren könnte.
Da erreichen wir dann so wirklich diese Balance zwischen Kopf und Körper, oder?
Genau, ja.
Sehr spannend, richtig cool. Was würdest du den HörerInnen empfehlen oder vielleicht mitgeben, wie sie da langsam reinstarten können? Also wie sie langsam in dieses körperliche Fühlen so reingehen können? Weil es spannend, dass wir darüber sprechen. Ich war gestern bei einem Vortrag und da hat wieder ein Vortragender gesagt, du musst durch die Gefühle gehen, du musst da reingehen und einfach hinsetzen und einfach fühlen und so. Und ich bin da gesessen und mir gedacht so,
Ja, ich weiß nicht.
weiß ich jetzt nicht so. Was würdest du, wie kann ich diese kleinen Baby-Steps des Fühlens angehen?
Also, wie ich gesagt habe, es kann total gut sein, zum Beispiel abends auf der Couch, wo du mit einem Partner ohnehin da sitzt und vielleicht sogar der Fernseher im Hintergrund läuft, anzufangen. Eine Übung, die ich immer auch in Begleitung mitgebe, die ich auch immer mal wieder auf Instagram teile, ist dieser Fünf-Höhlen-Check-In, also in die fünf Körperhöhlen zu spüren. In den Kopf, in den Hals, Brust, Bauch und Beckenraum. Höhlen zu spüren ist auf verschiedene Arten und Weisen ganz großartig, weil wir die Propriozeption nutzen, eine Art der Innenwahrnehmung. Und die Propriozeption beschreibt eigentlich die Wahrnehmung des Körpers im Raum. Und wenn wir eine Höhle wahrnehmen, also wo jetzt der Kopf eigentlich seine Grenzen hat und der Innenraum ist, nutzen wir diese Propriozeption. Und das ist immer auch Direktregulation für unser Nervensystem. Und das eben aber wirklich um, nicht unbedingt alleine zu machen, wenn du Angst davor hast. Das kann man durchaus auch alleine machen, aber eben wenn du weißt, ah, ich bin mir nicht sicher, mache ich das, wenn andere Menschen da sind, denen ich vertraue natürlich, ne? Dann sitze ich auf der Couch, höre vielleicht den Fernseher noch nebenbei und spüre mal, wie sich so mein Kopf anfühlt. Bleibt da vielleicht 15 Sekunden, dann rutsche ich ein bisschen tiefer in meinen Hals. Wie fühlt der sich an? Und in den Brust, in den Bauch, in den Beckenraum. Und was man dann auch machen kann, um diese Anwendung ein bisschen zu stärken, ist mal zu benennen, was du da wahrnimmst, ohne große Emotionen zu beschreiben. Also nicht, ich bin glücklich, ich bin schwer, ich bin todmüde, sondern mal Empfindungen. Ich merke, mein Kopf fühlt sich voll an, zum Beispiel. Oder ich merke, mein Hals ist wie zugeschnürt. Oder ich merke den Herzschlag in meiner Brust. Ganz viele Menschen, die dann zum ersten Mal anfangen, sowas zu beschreiben, sagen, da ist nichts. Und das ist auch das Erste, was wir so denken, gerade im Bauch, im Beckenraum, da ist nichts. Aber vielleicht kannst du da eine Leere wahrnehmen. Also vielleicht kann man um das Nichts herum anfangen, Dinge wahrzunehmen. Je öfter du das machst, desto stärker wird diese Nervenanbindung vom Gehirn zu deinem Körper und desto leichter wird es werden, solche Emotionen und generell auch Sinneseindrücke wieder wahrzunehmen. Das ist mit einer meiner liebsten Übungen, die ich immer mal wieder mitgebe.
Richtig schön. So cool. Hast du auch so kleine, Tipps, wie du im Alltag vielleicht noch mehr deinen Körper spürst. Also wir haben ja, oder ich glaube, das Bewusstsein, wenn die Leute ein bisschen in dieser Bubble unterwegs sind, ist schon da, dass man echt sagt, so, okay, man spürt verschiedene Konsistenzen, man legt die Wäsche bewusst zusammen, man spürt die Wärme von der Tasse, wo ich meinen Tee drinnen habe, wie auch immer. Was sagst du, wie kann man das noch mehr verstärken oder wie kann ich im Alltag auch in diesem ganzen Funktionstrott mehr fühlen?
Dass man zwischen den Alltagsaufgaben irgendwie immer mal wieder zu sich kommt. Also das ist schon auch das, was du gesagt hast von, ich nehme Dinge bewusst wahr, ich mache vielleicht mal ein bisschen langsamer. Ich habe es am Anfang wirklich so gemacht, dass ich mir Erinnerungen ins Handy gestellt habe, weil man ist so in diesem Automatismus drin oder Machen drin, dass man dann oft kurz was braucht, das einen wieder so ein bisschen rausholt und man merkt, okay, jetzt mache ich kurz was. Was ich ganz doll empfehlen kann, ist auch dann so ein bisschen Bewegung einzuladen. Das kann sowas sein wie, ich bewege meine Wirbelsäule mal einmal in der Welle auf und ab. Wirbelsäule heißt auch immer Anbindung an den Körper. Hier läuft unser Rückenmark lang. Wenn ich Bewegung in die Wirbelsäule bringe, bringe ich Bewusstsein auch wieder zurück in den Körper. Das kann aber auch sowas sein wie, ich nutze bilaterale Stimulation, gerade beim Spülen, beim Wäscheaufhängen. Bilaterale Stimulation heißt ja erstmal nur beidseitige Stimulation. Viele Menschen kennen diesen Butterfly-Hack, der irgendwie ganz berühmt über Instagram auch geworden ist. Aber das kann auch sein wie, ich schwinge mich einfach nur mit meinem Körpergewicht von rechts nach links. Und ich sehe gerade schon mein altes Ich vor mir, wie ich die Augen verdreht hätte, weil die Übung so leicht ist, aber es ist so unfassbar wirkungsvoll, so einen Rhythmus zu finden, sich von rechts nach links zu bewegen. Das kannst du im Zoom-Meeting machen, das kannst du machen, während du die Wäsche aufhängst, das kannst du machen, während du spülst und mal zu erforschen, was für ein Rhythmus hier gerade für dich gut ist. Auch hier dieses, ich gebe was von oben vor, top down und sage, okay, das ist der Rhythmus, den ich heute mache. Oder ich spüre mal hin, wie fühlt er sich an? Und dann bin ich wieder bottom up vom Körper Richtung Kopf und merke diese Verbindung auch und guck mal, wie langsam mache ich das eigentlich oder wie schnell, wie groß oder wie klein, um so Mikrobewegungen zu nutzen, um wieder in Anbindung mit mir zu kommen. Tatsächlich finde ich, sind kleine Bewegungen oft sehr viel wirkungsvoller als große Bewegungen von ich tanze, ich dehne mich jetzt irgendwie. Kleine Bewegungen, das geht jetzt so weit, aber über verschiedene Mechanismen im Gehirn, im Nervensystem wissen wir, die haben nochmal einen richtig großen Effekt auf unser Körperbewusstsein.
Richtig schön, so cool. Wenn sich jetzt ein Hörer denkt, okay, Elena, ich verstehe, was du meinst, aber was bringt mir das? Was würdest du darauf antworten?
Du meinst generell Körperanbindung, was bringt mir das?
Genau. Was bringt mir das jetzt von dem Kopf hin zu gehen ins Spüren, ins Fühlen? Ich glaube, dass da wirklich sehr viele sich noch denken, ja, fühlen. Ich fühle ja eh, so weißt du?
Total. Also die Frage ist großartig. Ich würde sagen, sei vorsichtig damit, weil wenn du damit anfängst, kommst du nicht unbedingt zurück. Und es ist am Anfang nicht erstmal nur positiv. Groß und langfristig gesehen wird ja das ein reguliertes Nervensystem und eben auch einfach ein besseres und vor allem lebendigeres Leben ermöglichen. Am Anfang wird es potenziell auch dazu führen, dass du herausfindest, was an deinem Leben vielleicht gerade nicht so gut läuft. Wo dein Körper dir vielleicht eigentlich gerade immer mal wieder Signale sendet von, das ist zu viel, das gefällt mir nicht, hier fühle ich mich nicht wohl. Also Körperbewusstsein hilft uns erstmal wieder, Bedürfnisse wahrzunehmen, den Körper wieder mehr zu hören, wieder potenziell zu einem Team zu werden. Wenn ich aber vorher lange kein Team mit meinem Körper war und eigentlich mein Leben auch nur deswegen so funktioniert, weil ich meinen Körper gekonnt ignoriere, dann macht das am Anfang gegebenenfalls auch Probleme, weil ich dann irgendwie hinschauen muss. Und das ist nicht immer bequem. Deswegen sage ich, das ist schon auch eine bewusste Entscheidung, die man trifft und wo man nicht unbedingt wieder zurück zum Status quo kommt, weil ich spüre dann eben, okay, der Job ist irgendwie ziemlich furchtbar oder ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Oder ich merke, ich schlafe viel zu wenig. Und man fängt eben dadurch an, diese Bedürfnisse des Körpers wieder zu spüren und sie potenziell eben auch wieder erfüllen zu können. Wir nehmen generell Emotionen, Sinneseindrücke wieder mehr wahr und dieses oft betäubte Gefühl von, ich fühle mich nicht so richtig lebendig, ich fühle mich, als ob ich irgendwie unter Wasser lebe, das hört auf. Und dieser Schleier fällt weg und man fühlt sich eben lebendiger und oft auch glücklicher, aber ich bin auch manchmal dann vielleicht wütender und manchmal trauriger. Und manchmal lache ich dadurch aber vielleicht zum ersten Mal aus vollem Herzen wirklich frei. Also es bringt für mich vor allem Lebendigkeit zurück. Ich würde nicht wieder zurück wollen zum Status quo, aber dieser erste Moment vom Andocken war schon für mich auch ziemlich ungemütlich.
Ja, das, ich verstehe absolut, was du meinst. Was ich da ganz extrem gespürt habe, war vor allem dieses, ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, wo habe ich mich denn gegen meine Intuition, also gegen dieses Bauchgefühl, dieses körperliche Bauchgefühl, wo habe ich mich denn dagegen entschieden? Und das dann auch wahrzunehmen und zu wissen, ey, okay, letzte Woche oder vor 2 Monaten oder vor einem Jahr habe ich die und die Entscheidung getroffen, obwohl mein Körper und mein Bauch was anderes gesagt hat.
Genau.
Und das ist die und die Konsequenz. Und deshalb bin ich heute hier, wo ich heute bin. Das dann auch wahrzunehmen und sich irgendwo einzugestehen, hey, ich habe meinen Körper ignoriert. Scheiße, irgendwie so, hoppla, ups, so, ist unangenehm. Es ist, so wie du sagst, es ist halt einfach unangenehm am Anfang.
Erstmal ungemütlich, ja. Und
Ja.
dann aber irgendwann, glaube ich, die Möglichkeit, eben tatsächlich das Leben zu leben, was du leben möchtest.
Genau.
Weil du anfängst, Entscheidungen aus dir zu treffen, weil du deine Intuition wieder spürst, weil du dich lebendiger fühlst, weil du mehr in Kontakt und mit Anbindung mit den Menschen um dich herum bist und vielleicht auch tatsächlich zum ersten Mal richtig in Beziehung gehen kannst, weil Beziehung nicht mehr nur aus dem Kopf, sondern dich wirklich auch durch den Körper stattfinden kann. Also Lebendigkeit, das Leben zu leben, was du dir vielleicht auch wirklich wünschst, was am Ende auch wirklich dein Leben ist und eben in Verbindung mit dir zu sein und auch stressfreier, weil du nicht so viel
Ja.
von dem unterdrückst, was sonst so in dir vorgeht.
Sehr schön. Vielleicht noch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und wo mich total interessieren würde, was du darauf sagst. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich in meinem Funktionsmodus bin und wenn ich heimkomme und meine Strategie ist es, ich nehme mein Handy und ich bin auf Social Media und scrolle herum etc., wie kann ich denn da trotzdem vielleicht kurz davor, bevor ich diese Strategie mache, wie kann ich denn da eine kleine Übung machen, dass ich trotzdem mich nochmal spüre und fühle, damit ich dann vielleicht später mal echt nicht mehr immer zum Handy greifen muss? Weil ich glaube, das Handy ist so das Ding für uns alle, oder? Also ich brauche dir eh nichts erzählen, du arbeitest online. Ich weiß, wie schwierig das ist, da eine Balance zu finden. Aber prinzipiell ist halt das Handy so die Go-to-Ablenkung. Was würdest du da noch empfehlen, dass es das vielleicht weniger wird?
Also prinzipiell ist es ja am Ende erstmal eine Gewohnheit, die ziemlich gut funktioniert, weil das Handy durchaus reguliert, zumindest augenscheinlich und zumindest oberflächlich, ich spüre mich weniger. Und ich hab gestern oder vorgestern, glaube ich, noch eine App empfohlen, die ich wirklich großartig finde, bevor ich vielleicht noch mal eine Übung nenne, die dich eben dazu einlädt, die blockiert dann Instagram erstmal und fragt dich, warum öffnest du diese App gerade? Und dadurch hast du eben diese Möglichkeit, weil es ist oft so schwierig, diese erste Unterbrechung zu finden. Ne? Weil ich kann dir jetzt eine großartige Übung nennen und trotzdem wirst du zum Handy greifen, weil diese neuronale Bahn, dieses Muster einfach viel stärker ist. Und dann hast du eben, also ich liebe diese App, ich kann sie dir nachher nennen und du kannst sie vielleicht verlinken, wenn du magst.
Ja, mach ich.
Die ist kostenlos und hat halt diese Möglichkeit, ich stelle ein, ich muss 5 Sekunden warten, bevor die App sich öffnet und ich muss eine Frage beantworten. Und dadurch bin ich eben bewusster in dieser
Wow.
Entscheidung. Und also, ne, das ist das Erste, was ich machen würde und was oft hilft. Und dann ist es entweder, ich kann tatsächlich auf der Couch anfangen, mich zu bewegen, vielleicht nur die Füße zu bewegen, vielleicht nur die Hände zu bewegen. Für viele meiner Klientinnen nehme ich dann genau für solche Momente was auf, um so einen Übergang zu finden. Wenn du weißt, die kriegt das alleine hin, die App, hilft mir vielleicht, diesen ersten Switch zu finden, sage ich immer eine Ein-Lied-Regel. Ich mache ein Lied an und bewege mich zu einem Lied.
Ja.
Diesen ersten Widerstand, diese Aufgabe, die da auf mich wartet, so gering wie möglich zu halten. Ich sage sogar zu vielen meiner Klientinnen, fang im Liegen an. Am besten sogar auf dem Boden, nicht unbedingt auf der Couch, weil der Boden eben härter ist. Dadurch haben wir so eine Tiefendruckstimulation. Das aktiviert ganz doll den Parasympathikus. Und der Widerstand ist auch noch mal kleiner, weil du den Kreislauf nicht so doll mobilisieren musst, wie wenn ich mich hinstelle und mich da wirklich jetzt groß irgendwie bewegen muss und tanzen muss, gerade wenn ich vielleicht von der Arbeit nach Hause komme und ich sowieso voll erschöpft bin. Dann im Liegen anzufangen, vielleicht einfach nur meine Hände zu bewegen, mich vielleicht ein bisschen von rechts nach links zu rollen, ein Lied zu hören und in diese Mobilisation zu kommen und auch potenziell eben zu dieser Anbindung von, ich gebe mal nicht durch eine Übung vor, wie Yoga, wie Pilates, wie ich mich bewegen muss. Das ist wieder top-down, der Kopf sagt, was der Körper machen muss, sondern ich öffne mal wie so ein kleines Fenster und spüre mal hin, wie ich mich bewegen will. Und dadurch kommt diese Bottom-up, die von unten nach oben Richtung zustande. Der Körper kann mal sagen, was er gerade braucht. Das hört sich oft erstmal für den Kopf nicht so schön, nicht so logisch, nicht so machtvoll an, ist es aber wirklich. Dieses Fenster zu öffnen von ein Lied, ich mache vielleicht sogar Shuffle an, Spotify spuckt mir ein Lied aus, gut ist und ich bewege mich zu dem Lied. Das sind 2-3 Minuten und oft hat man danach noch Lust weiterzumachen und du hast eben einfach nur diesen ersten Widerstand so ein bisschen ausgetrickst.
Sehr cool. Was mache ich mit dem Schamgefühl, das dabei aufkommt? Ich weiß noch, als ich das erste Mal mich wirklich dazu entschieden habe, ich gebe jetzt meinem Körper Raum und ich bewege mich intuitiv. Ich war alleine zu Hause natürlich, obviously, weil so ist ja unangenehm. Und ich weiß noch, dass ich wusste noch ganz genau, dass ich so richtig mich geschämt habe. So richtig dieses, oh mein Gott, ist es jetzt richtig, wie ich mich bewege? Sieht das hoffentlich niemand, schaut ja voll komisch aus, was tue ich denn da? Also wirklich auch, natürlich ist es der Kopf, der sich einschaltet, aber ich habe auch dieses Schamgefühl halt einfach gespürt von, hey, ich kann doch nicht einfach jetzt in mein Kissen schreien. Auch heute noch, wenn ich in mein Kissen schreie, wenn ich sehr, sehr, sehr wütend bin und das mache, spüre ich irgendwo in mir diesen Teil, der sagt, um Gottes Willen, what are you doing here? So, weißt du?
Das ist so gut, dass du das fragst. Also ne, ich könnte jetzt lügen und sagen, ich habe mich nie geschämt. Aber das wäre halt wirklich gelogen. Am Anfang ist mir das unfassbar schwer gefallen. Auch alleine und natürlich erst recht, wenn irgendeine Person mit im Raum oder vielleicht auch nur nebenan war, die potenziell reinkommen könnte. Und es ist, finde ich, nochmal total verrückt und auch nur mal kurz drüber nachzudenken. Scham heißt ja, ich beobachte mich in dem Moment von außen. Ich bin gar nicht in mir, weil da muss ja eine Instanz sein, die mich gerade von außen bewertet und mich mit anderen vergleicht. Und das heißt ja schon wieder, wie doll wir oft eben nicht in uns leben, aus unserer Rolle, sondern eben irgendwie hier oben im Kopf, um uns beobachten zu können.
Voll.
Also, aber das hilft uns trotzdem meistens nicht. Was dann hilft in dem Moment oder was mir ganz doll geholfen hat, ist dann wieder zu schauen, okay, Scham ist eine Empfindung. Da sind gerade Gedanken in mir, die Scham auslösen. Aber Scham ist am Ende eine Empfindung. Oft irgendwas, was sich nach Enge anfühlt. Der Hals, der sich irgendwie zuschnurrt, schnürt, die Brust, die enger wird. Und in dem Moment, wo ich Scham fühle, dieses Gefühl zu finden. Und wenn ich kann, mir vorzustellen, wie es sich ausdehnt. Bilder sind ähnlich wie Körperübungen so eine wunderbare Brücke zwischen rationalem Denken und Körper, weil sie ganz doll mit dem limbischen System zusammenarbeiten. Also ein Bild, was ich ganz viel genutzt habe, ist mir vorzustellen, dass ich in dieser Enge einen Luftballon aufpuste mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr oder wie eine Blüte, die sich ganz doll verschlossen hat und sie langsam wieder öffne. Was man auch machen kann, ist eben zum Beispiel die Faust als diese Enge zu nehmen und die Faust wirklich doll zusammenzudrücken, diese Empfindung gleichzeitig zu spüren, meinetwegen im Brustraum, in der Faust und dann bewusst mit der Ausatmung langsam, mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr die Hand wieder zu öffnen, wieder weit werden zu lassen. Und es wird nicht mal einmal bleiben. Aber es hilft, so ein bisschen dieses Schammuster zu unterbrechen. Nach und nach dem Körper wieder beizubringen, hey, das ist jetzt sicher, weil wir alle hatten mal irgendwann Erfahrungen, wo wir abgelehnt worden sind. Das, was du anhast, ist hässlich. Wie, das kennst du nicht? Warum bist du so schlecht? Wir haben vielleicht eine Präsentation gehalten. Wir wissen dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn jemand denkt, wir sind nicht gut genug. Oder das, was wir machen, ist nicht gut genug. Und dann eben jetzt langsam wieder zu lernen, dass wenn ich mich frei und authentisch zeige, dass zumindest diese sicheren Personen in meinem Umfeld mich auf gar keinen Fall ablehnen werden, ist was, was wir erst lernen dürfen. Und ich finde, es ist vollkommen okay, sich eben Zeit dafür zu geben, mal in diese Scham eben zu fühlen, sie mal zu atmen. Oder was ich auch auf Instagram jetzt letztens erst empfohlen habe, ist, sich selber zu filmen und es selber anzuschauen. Wow. Weil oft ist eben Scham auch Selbstablehnung. Ich selbst bewerte mich gerade schlecht. Und wenn ich mich sehen kann, ohne dass ich alles in mir zusammenzieht, dann geht dieses Gefühl auch nach und nach wieder weg.
Wow, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich finde es auch spannend, wie lange unter Anführungszeichen das braucht oder es braucht halt einfach diese Übung, bis es integriert ist. Ich habe gestern, wir sind gestern 2 Stunden zu einem Event gefahren und während diesen 2 Stunden hat mich eine Freundin angerufen und ich habe abgehoben. Auf Lautsprecher hier im Auto und wir fahren nächste Woche weg und ich habe Zugtickets gebucht und sie hat zu mir gesagt, Betty, du hast die Hinfahrt und die Rückfahrt am gleichen Tag gebucht. Ach. Und wir wollten aber am nächsten Tag zurückfahren und ich war so, oh mein Gott, also mein Mann ist neben mir im Auto gesessen, ich habe so richtig gemerkt, so wie du sagst, in der Brust, es zieht sich zusammen Und es war mir so peinlich. Ich war, also eine komplett banale, kann jedem passieren, so heute genau. Weiß ich das. Aber in dem Moment habe ich mir nur gedacht, so, sie ist auf Lautsprecher, mein Mann hört, ich habe quasi das falsch gemacht. Ich habe da am gleichen Tag, oh mein Gott, ist das peinlich, wie kann man denn und hin und her. Und dann habe ich das in meiner Brust gefühlt und mein erster Impuls war dann so, und da habe ich gestern wieder gemerkt, die Übung bringt was. Oder generell dieser Fokus auf diese Körperarbeit bringt wirklich was. Weil das Erste, was ich mir dann gedacht habe, war, ist okay. So,
ach, wie schön.
Du darfst da sein. Es ist okay. Es ist okay, dass du dich jetzt schämst. Und dann, als ich mir selbst gesagt habe, so, das ist gerade okay, habe ich zu meinem Mann gesagt, boah, das ist mir gerade echt peinlich.
So,
find ich gerade echt scheiße von mir selbst. Ich bewerte mich selbst gerade voll. Und mein Mann war so, hä? Kann doch jedem passieren, ist doch halb so wild. Und ich war so, stimmt, das kann echt jedem passieren. Und dann war die Situation wieder vorbei. Hätte ich das runtergeschluckt und wieder versucht zu unterdrücken, wäre das so ein riesiges Schamgefühl geworden, das ich wahrscheinlich heute noch mit mir tragen würde. Also diese Einladung auch einfach ist so, so wirksam.
Ja, total spannend. Ja, danke fürs Teilen. Das sind oft so Alltagsmomente, ja, wo wir manchmal ja dann gar nicht merken würden, was da passiert, wenn wir diese Anwendung nicht haben. Aber du hast halt über die Zeit diese Anwendung, du merkst, okay, da ist diese Kontraktion. Und dann habe ich eben diesen kleinen Moment, wo erst oft ja dieser Automatismus anspringt und vielleicht ja eigentlich auch ein jüngerer Anteil von uns selbst, der Angst davor hat, was die anderen jetzt denken und irgendwie verurteilt zu werden. Und dann haben wir diesen Moment aber geschaffen durch die Übungen, die wir nutzen, durch das, was wir uns irgendwie erarbeitet haben, um zu sagen, hey, du darfst da sein. Und ich finde, das sind immer die großartigsten Momente, wo man in so Alltagsmomenten merkt, oh ja, das, was ich gemacht habe, bringt mich doch irgendwie weiter.
Bringt doch was.
Ja, genau.
Sehr cool. Elena, was würdest du vielleicht zum Abschluss den HörerInnen heute noch mitgeben? Also auch vor allem vielleicht, was diese Verbindung zwischen Kopf und Körper betrifft und zwischen diesen Leichtigkeit, einfach mal wieder leben und nicht die ganze Zeit so im Kopf zu sein. Was würdest du den HörerInnen mitgeben?
Weniger ist mehr. Und dass du ziemlich sicher nicht noch ein Buch lesen musst und auch nicht recherchieren, wie das genau funktioniert, sondern anfangen darfst. Und zwar eben mit genau dem, was wir vielleicht ja gerade geteilt haben, sich ein Lied anzumachen, sich dazu zu bewegen. Dass es weniger darum geht, alles zu verstehen, weil der Kopf ist ziemlich sicher einfach schon voll und du hast bestimmt gerade, wenn du bei diesem Podcast hörst, auch einfach schon viel Wissen an der Hand. Und es geht um die Umsetzung am Ende, anzufangen. Du hast da einen Körper, der ziemlich viel kann, der intuitiv viele Dinge einfach richtig machen würde, ohne dass du weißt, warum und wie und wieso.
Sehr, sehr schön. Elena, vielen, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Natürlich verlinken wir alles in den Shownotes, dein Profil und alles, was es so von dir gibt, dass die Leute dich kennenlernen, wenn sie dich nicht schon kennen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für dein erstes Podcast-Interview. Nächstes Level freigeschaltet. Und das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Vielen Dank fürs Dasein. Danke für deine Zeit und für dein Wissen. Und ja, danke schön.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit dir. Also du hast es sicherlich geschafft, dass das tatsächlich nicht mein letztes Podcast-Interview gewesen ist.